Deutschlandfunk Kultur Kompressor
mit Azadeh Peshman.
Afsana's eyes are still closed. She feels above her, and a pair of sunglasses fall from the visor. She puts them on. The buses are clustered on the side of the road near a checkpoint before the military installation.
Das ist ein Ausschnitt aus dem ersten Audiocomic mit dem Namen Unseen, ein Comic, der auch für Blinde und Sehbehinderte erfahrbar ist. Und wie das Ganze funktioniert, darum geht es gleich hier im Kompressor. Die glückliche Familie auf der Picknickdecke im Park, die Managerin, die mit dem Rollkoffer und Coffee-to-go-Becher in der Hand die Flughafenflure entlang eilt, die Entscheider, die sich gemeinsam über einen Schreibtisch voller Dokumente beugen mit einem Kugelschreiber in der Hand. Fotos, die das abbilden, die gibt es zuhauf, auf Vorrat sozusagen. Vorrat heißt auf Englisch Stock und weil solche Symbolfotos massenhaft produziert werden, nennt man sie Stockfotos. Die werden dann von Webseiten, Zeitschriften oder von der Werbeindustrie gekauft, um für jede Gelegenheit und Stimmung das passende Bild parat zu haben. Bisher sind das echte Menschen vor der Kamera, das könnte sich jetzt aber bald ändern. Die Agentur Icons 8 hat nun 100.000 Gesichter veröffentlicht, die eine künstliche Intelligenz erschaffen hat. Wie das funktioniert und was das für Auswirkungen hat, darüber spreche ich jetzt mit Lars Bauernschmidt, Professor für Fotojournalismus an der Hochschule Hannover. Hallo.
Hallo, Frau Peshman.
Künstlich erschaffene Gesichter, wie funktioniert das?
Also, wenn ich den Informationen der Agentur trauen kann, handelt es sich um insgesamt 100.000 Porträts, die die Agentur anbietet. Die sind entstanden aus 29.000 Fotos, die von 69 Models gemacht wurden. Das heißt, wir haben 69 Personen, die sind fotografiert worden und deren Bilder sind dann zusammenmontiert worden, unter Umständen Verfahren wie Morphing, und dann wurden neue Gesichter erschaffen durch eine Form von Überblendung, die man ja auch aus Filmen zum Teil kennt, wo sich dann irgendwo ein Schauspieler in ein Tier verwandelt oder in einen Baum oder sonst was.
Die Bilder, die werden ja von der Agentur zur Verfügung gestellt, also auch zur freien Verwendung bereitgestellt. Sie haben sich das mal angesehen. Wie sehen die Bilder aus?
Also das muss man erstmal kurz richtigstellen. Die Bilder werden, soweit ich das gesehen habe, als Royalty-Free-Bilder angeboten. Das heißt, die Bilder müssen honoriert werden. Sie können dann aber von denjenigen, die die Rechte an den Bildern erworben haben, in unterschiedlichen Zusammenhängen genutzt werden, ohne sie nochmal extra zu honorieren. Aber das ist nicht so, dass irgendjemand hier jetzt 100.000 Bilder zur Verfügung stellt, die alle Welt kostenlos nutzen kann. Die Bilder, die jetzt im Moment zu sehen sind, das sind sehr hübsche, durchweg junge Menschen, faltenlos, positiv in die Welt schauend, ganz glatte Gesichter, man kann es auch ganz brutal sagen, kein Profil, keine Falten, keine Ecken, keine Kanten. Wolfgang Ulrich hat in dem Zusammenhang mal von Bildern zum Vergessen gesprochen. Bilder, die also im Grunde genommen gar keine Information, keinen Inhalt, keine Emotion transportieren sollen, sondern möglichst schnell wieder vergessen werden sollen, nachdem sie einen guten Eindruck gemacht haben.
Welche Auswirkungen hat das eigentlich auf die Fotografen?
Die Bilder sind, das Ausgangsmaterial ist zunächst mal von Fotografen erstellt worden. Da sind 69 Models von Fotografen fotografiert worden. Also die Bilder sind nicht ohne Fotografen hergestellt worden. Und auch das rein rechtlich, wenn ich ein Bild verwende, auch wenn es später nicht mehr erkennbar ist, dann muss ich es honorieren. Auch wenn ein Foto nur als Vorlage zum Beispiel für eine Zeichnung dient, muss es honoriert werden. Von daher, wenn alles korrekt läuft, hat der Fotograf oder die Fotografin, die haben ihre Rechte zur Nutzung für dieses Projekt abgetreten und sind dafür honoriert worden. Die andere Frage ist, wie die Bilder veröffentlicht werden. Und da muss man sagen, also im Journalismus kann man sie nicht gebrauchen, beziehungsweise höchstens als Illustration verwenden, als Symboloptik. Für die Werbung kann man sie einsetzen. wenn es nun einmal darum geht, darauf hinzuweisen, wie toll ein bestimmtes Gesichtswasser wirkt oder wie toll eine Versicherung ist.
Meinen Sie, dass KI-Bilder die echten Stockfotos irgendwann komplett ersetzen werden?
Also Stockfotos sind ja auch in der Vergangenheit schon extrem stark bearbeitet worden. Da sind eigentlich alle gerade der Bearbeitung bis hin zum quasi Neuschaffen schon heute zu finden. Und ich sehe da eigentlich im Moment, das ist jetzt etwas Neues, das tritt neben das Alte, aber es wird weiterhin in bestimmten Segmenten einen großen Bedarf nach authentischen Bildern geben, nach Bildern, die wirklich etwas zeigen, was sich tatsächlich vor dem Objektiv befunden hat im Moment der Aufnahme.
Also langfristig sind die KI-Bilder keine Konkurrenz für die Stockfotos. Lars Bauernschmidt, Professor für Fotojournalismus an der Hochschule Hannover, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, Frau Perschmann.
Comics liest man in der Regel, zumindest dann, wenn man davon ausgeht, dass die eigene Sehfähigkeit vollständig vorhanden ist. Der US-Amerikaner Chad Allen ist ein ziemlich großer Comic- und Graphic-Novel-Fan. Nachdem er aber nach und nach seine Sehfähigkeit verloren hat, konnte er keine Comics mehr im herkömmlichen Sinne lesen und hat dann das erste Comic zum Hören veröffentlicht, das sich speziell an Sehbehinderte und Blinde richtet. Unseen heißt dieser Comic und darüber spreche ich jetzt mit Felix Högel, der sich für den Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband mit Netzprojekten und Social Media beschäftigt. Hallo, willkommen Kompressor.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ich habe es gerade schon erwähnt, Sie beschäftigen sich beim Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband nicht nur mit Netzphänomenen und Social Media. Sie sind auch selbst ein ziemlich großer Graphic Novel- und Comic-Fan, haben aber ein Sehvermögen von 10%. Wie kann ich mir das vorstellen? Also wie lesen Sie Comics oder wie nehmen Sie Comics wahr?
Auf der einen Seite lese ich natürlich ein wenig langsamer, muss dann das Buch entsprechend dicht vor mein Gesicht halten. Ich sage immer, ich sehe entsprechend aus beim Lesen. Comics haben aber auch natürlich ganz viele Vorteile. Wenn ich eine visuelle Komponente gerne haben möchte, haben die gegenüber einem Film den Vorteil, dass ich mir alle Zeit der Welt nehmen kann, um mir alle Details auf einem Bild anzugucken und natürlich auch entsprechend Sachen vergrößern kann. Darum natürlich auch Webcomics eine tolle Sache. Da brauche ich nicht mal den Umweg über eine Lupe zu nehmen, sondern kann mir die direkt größer ziehen am Rechner.
Jetzt ist das erste Audiocomic für Sehbehinderte und Blinde erschienen, Unseen, und das Ganze hört sich dann so an.
If you're a good girl, I'll bring you some water. Would you like that? Are you a good girl?
Afsana smiles.
I prefer to be bad.
Afsana frees herself from her handcuffs. She immediately wraps the chain between the wrist locks around his neck. He's completely caught off guard and is choking like a child. He's trying to scream, but her grip is so tight around his throat that no sound can escape.
Eine Kampfszene aus dem Comic Unseen war das. Die Protagonistin in dem Comic, die ist selbst blind. Ist das für Sie wichtig, dass Sie eine Protagonistin haben in dem Comic, den Sie dann lesen, die auch aus der eigenen Lebenswirklichkeit kommt?
Das ist natürlich immer schön, weil das ist ja nicht gang und gäbe, dass behinderte Menschen in der Popkultur thematisiert werden. Das ist mehr geworden. Aber für diese Geschichte ist es natürlich eine schöne, spannende Perspektive, auch gerade wenn wir uns das Medium angucken, dass es speziell für die Zielgruppe gemacht ist. Ist auf jeden Fall interessant.
Sie haben sich diesen Comic angehört. Worum geht es da genau?
Es geht um eine Attentäterin, die im Tausch für eine Staatsbürgerschaft und einiges an Bargeld Auftragsmorde für die amerikanische Regierung durchführen soll. Ich glaube, im ersten Teil ist es kein Auftragsmord, sondern eine Sabotageaktion.
Und wie fanden Sie die Umsetzung der Geschichte?
Also ich fand es sehr spannend umgesetzt. Im ersten Moment habe ich gedacht, das wäre ein normales Hörspiel. Das kennt man, die Musik, die Geräusche im Hintergrund. Was der Unterschied ist, was diesen Graphic-Novel-Charakter ausmacht in dem Stück, ist halt, dass szenisch erzählt wird. Jedes einzelne Comic-Bild wird vorgelesen, mit Geräuschen untermalt und beschrieben. Und wenn dann dieses Überblende-Geräusch zu hören ist, dann befinden wir uns im nächsten Bild im Comic, das dann wieder so beschrieben wird, dass diese szenische Erzählweise das Ganze von Hörspiel ein bisschen abgrenzt.
Wirkt es nicht so ein bisschen abgehackt, wenn man immer so einen Effekt hat, der dann dieses Umschlagen der Seite symbolisiert?
Also abgehackt nicht. Ich finde es in der Umsetzung sehr angenehm. Es wirkt nicht so. Es ist eine stimmige Sache und es ist sehr flüssig vorgetragen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass es abgehackt ist. Das ist halt dasselbe, was ein Sehender auch hätte, wenn er sich ein Comicbuch anguckt und von Bild zu Bild springt.
Was Sie jetzt auch gerade beschrieben haben, wie das Ganze aufgebaut ist, das hat eigentlich schon so ein bisschen Hörspielcharakter. Und Comic ist ja ein sehr visuelles Medium. Ist das eigentlich noch Comic, wenn das ein Audiocomic ist?
Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht und bin da zu keinem schlüssigen Ergebnis gekommen. Es ist von der Erzählweise her auf jeden Fall ein Comic. Inhaltlich kann man Comics ja nicht so wirklich festschreiben. Und wenn man es an der Erzählweise festmacht, natürlich ja, wenn Literaturwissenschaftler sagen, Comics müssen immer eine visuelle Ebene beinhalten, dann natürlich nicht. Aber da bin ich auch keine Instanz für.
Sie beschäftigen sich viel mit Social Media und gerade Social Media, also wenn man sich Facebook anguckt, da sind die meisten eigentlich schon wieder komplett weg davon und fast alle bei Instagram. Da ist es ja vor allem ein visuelles Medium, da geht es ja nur um Bilder quasi. Geht Instagram irgendwie ein bisschen barrierefrei? Gibt es Audiodeskriptionen für Filter oder so?
Es gibt bei Instagram die Möglichkeit, Bildbeschreibungen einzustellen. Das heißt, jeder Nutzer hat die Möglichkeit, wenn er ein Foto hochlädt, einen Alternativtext einzugeben, der blinden und sehbehinderten Menschen beschreibt, was auf diesem Bild zu sehen ist. Das sehen Sehende überhaupt nicht, weil das wird dann vorgelesen von einer Software, die die meisten blinden Menschen benutzen, um am Computer zu arbeiten. Die liest dann automatisch diese Bildbeschreibungstexte vor und dadurch haben wir dann auch einen Zugang zu diesen Bildern auf Instagram.
Aber das muss ich dann quasi selbst machen.
Genau, das ist eine Eigenverantwortung von demjenigen, der das Bild hochlädt. Und ja, die Flächendeckung da ist nicht besonders groß.
Wie man Popkultur barrierefreier gestalten kann, darüber habe ich gesprochen mit Felix Högel. Vielen Dank für das Gespräch und den Besuch im Kompressor.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Heute von und mit Ben Ebeling.
Die Schwedin Greta Thunberg erhält in diesem Jahr einen alternativen Nobelpreis. Dies gab die Right Livelihood Stiftung in Stockholm bekannt. Außerdem werden Aktivisten aus China, Brasilien und Nordafrika geehrt. Die Auszeichnung ist mit einem Preisgeld in Höhe von 93.500 Euro verbunden. Carsten Schmiester aus Stockholm.
Laut Right Livelihood Stiftung werde mit Greta Thunberg eine der einflussreichsten Vertreterinnen der Zivilgesellschaft ausgezeichnet. Sie stehe für die Kraft eines jeden Menschen, politisch etwas zu verändern und habe vielen zu der Einsicht verholfen, dass Business as usual ganz sicher in die Klimakrise führe.
Das Preisgeld wird durch Spenden finanziert und ist für die Arbeit der Geehrten bestimmt. Das American Jewish Committee Berlin kritisiert den geplanten Auftritt der palästinensischen Rapper Shadi Alborini und Shadi Al-Najjar bei einer Pro-Palästina-Demonstration vor dem Brandenburger Tor in Berlin. Wir sind entsetzt, dass Künstler, die Terror gegen die Bürgerinnen und Bürger Israels als Heldentat glorifizieren, Terroristen als Märtyrer bezeichnen und das Existenzrecht Israel bestreiten, im Herzen von Berlin eine Bühne geboten wird, erklärte Remco Lehmhuis vom Committee. Für den Nachmittag ist eine Kundgebung zur Palästina-Frage vor dem Brandenburger Tor angemeldet, bestätigte ein Sprecher der Berliner Polizei. Die Veranstalter rechnen mit 400 Teilnehmern. Der Wilhelm Raabe Literaturpreis 2019 geht an Norbert Scheuer für seinen Roman Winterbienen. Juryvorsitzender Hubert Winkels im Deutschlandfunk Kultur über den Preisträger und sein Buch.
Es hat gebraucht, wenn man begriffen hat, dass es große Literatur ist. Und bei Winterbienen ist es jetzt soweit, was aber auch damit zu tun hat, dass es, ich würde jetzt auch nicht sagen, ein klassenbesseres Buch ist als andere Bücher, die er geschrieben hat, das nicht, aber die Aufmerksamkeit ist deshalb noch stärker gebunden, weil er zum ersten Mal in die Zeit des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs gegangen ist. Die Handlung spielt eben im Jahr 44 bis zum Kriegsende, bis Anfang 45 und ausschließlich da in Form von Tagebuchaufzeichnungen.
Mit dem Wilhelm Raabe Literaturpreis wird jährlich ein deutschsprachiges erzählerisches Werk ausgezeichnet. Dotiert ist die Auszeichnung mit 30.000 Euro. Verliehen wird der von der Stadt Braunschweig und Deutschlandfunk gestiftete Preis am 3. November im Kleinen Haus des Staatstheaters Braunschweig. Der amerikanische Songwriter der US-Rockband Grateful Dead, Robert Hunter, ist tot. Er sei schon am Montag in seinem Haus in Nordkalifornien im Alter von 78 Jahren gestorben, teilte ein früherer Sprecher der Gruppe mit. Obwohl Hunter eine Reihe von Instrumenten beherrschte, war er nie gemeinsam mit Grateful Dead aufgetreten. Er komponierte aber viele mystisch anmutende, sprachgewaltige Songs für die Band. Wenn der Texter doch einmal auf einem Konzert der Gruppe auftauchte, begnügte er sich mit einem Stehplatz an der Bühnenseite oder verschmolz am liebsten mit der Anonymität des Publikums.
Allein in Deutschland gingen am Wochenende 1,5 Millionen Menschen für das Klima auf die Straße. Dabei ist das Thema natürlich nicht neu. Seit Jahrzehnten wird der Klimawandel thematisiert und doch ändert sich kaum etwas. Jüngstes Beispiel: das beschlossene Klimapaket der Bundesregierung. Woran liegt das? Warum sind die Antworten, die aus Politik und Wirtschaft kommen, so unzureichend und unbefriedigend? Ist es Inkompetenz, böser Wille oder liegt es vielleicht doch am System? Ist Klimaschutz im Kapitalismus überhaupt noch möglich? Can Türkiran war im Museum des Kapitalismus und hat sich dort die Grundlagen der weltweit dominierenden Wirtschaftsweise erklären lassen.
Was ist entscheidend, um eine befreite, eine utopische Gesellschaft zu entwickeln? Welcher Sache, die im Kapitalismus nicht verwirklicht ist, aber verwirklicht sein sollte, geben die meisten Menschen ihre Stimme?
Die meisten hat der Umweltschutz und da überwiegen eigentlich die lilanen Würfel. Das heißt also, dass die meisten Besucherinnen eher sagen, dass das noch ein weiter Weg dorthin ist, aber das eine sehr hohe Priorität hat.
Sagt der Kapitalismusexperte Jan Fuhrmann. Ausgewürfelt wird die postkapitalistische Zukunft im Museum des Kapitalismus an der Station Utopienwürfel.
Wir bringen den Kapitalismus ins Museum und wir versuchen eben Kapitalismuskritik auch dadurch zu üben, dass wir erklären, wie dieser Kapitalismus funktioniert.
Sagt Janusz Rimke, auch er Museumsmacher. Die planetare Katastrophe, auf die die kapitalistische Weltgesellschaft zusteuert, scheint auch bei den Museumsbesuchern ganz oben zu rangieren. Zu verstehen, dass Klimakrise und Kapitalismus zusammenhängen, ist eines der Erklärungsangebote dieses Bildungsortes, der von unten gegründet wurde und sich über Projektanträge und Spenden finanziert. Das deutschlandweit einzigartige Museum des Kapitalismus steht in Berlin-Kreuzberg, an der Köpenicker Straße, einer der Hauptverkehrsadern, über die unzählige Waren in die Stadt geschleust werden. Helle Räume im Erdgeschoss, 140 Quadratmeter, keine Kasse. Barrierefreiheit wird hier großgeschrieben. Am Geld soll ein Besuch nicht scheitern. Eine Spendenbox befindet sich unaufdringlich am Eingang. 30 Stationen erklären niedrigschwellig und interaktiv alltäglich spürbare Auswirkungen sowie Mechanismen des Kapitalismus und zeigen Alternativen auf. Doch zunächst die Basics.
Ich übernehme die Rolle der Arbeitenden sozusagen, indem ich an einer Pumpe pumpe, die den Kapitalkreislauf anwirft, wodurch das Kapital im Kapitalbecken steigt und ich ein kleines bisschen Lohn dafür erhalte.
Da ist die Pumpe kaputt gegangen und so eine Pumpe zu kaufen ist halt sehr teuer, auch wenn man sie gebraucht kauft. Das kostet dann ungefähr 300 Euro. Und weil wir eben nur sehr wenig Geld übrig haben, was nicht in die Miete läuft, ist es dann sehr schwer, so eine Pumpe halt wieder zu kaufen. Und dann muss sie tatsächlich halt länger kaputt bleiben, weil wir es uns nicht leisten können.
Immer mehr Geld muss auch von Privatpersonen für die Miete aufgebracht werden. Dabei ist Wohnen ein alltägliches Bedürfnis. Man kann nicht nicht wohnen, genauso wenig wie nicht essen. Das Problem ist die Warenform.
Nur wenn ich arbeite, also an dieser Kurbel drehe, habe ich überhaupt Zugang zu diesen Waren. Also wenn ich aufhöre, an dieser Kurbel zu drehen, dann geht das Gitter wieder runter und ich habe keinen Zugang mehr zu meinen täglichen Bedürfnissen.
We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is. An emergency.
Greta Thunberg hat mit Millionen Schülerinnen weltweit das Thema Klimawandel auf die Agenda gesetzt. Sie alle sagen, wir müssen handeln, und zwar jetzt. Doch warum ist das für Unternehmen so schwer? Auch dazu gibt es eine Station, die das Problem spielerisch erklärt. Zwei Besucherinnen sitzen einander gegenüber, als Unternehmerinnen. Sie stehen in Konkurrenz zueinander.
Hier entlang. Ihre Aufgabe ist es, möglichst viel Kapital zu akkumulieren. Dafür haben sie Würfel, die sie zu einem Turm bauen müssen, und sie fangen mit den kleinen Würfeln an. Sobald alle kleinen Würfel aufgebraucht sind, haben sie in diesem Spiel einen Produktivitätsfortschritt erreicht und können die größeren Würfel nehmen. Das heißt, sie haben einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz. Und wer zuerst den Turm nach oben gebaut hat, hat das Spiel gewonnen und geht eine Lampe an. Und die Person, die eben an zweiter Stelle ist, an letzter Stelle, verliert das Spiel.
Der Verlierer des Spiels, das unterlegene Unternehmen, geht unter. Das ist das kapitalistische Konkurrenzgesetz. Und die Politik folgt dieser Logik.
Das erklärt zum Beispiel auch, warum Unternehmen nicht unbedingt auf Umweltschutz achten können. Also das erklärt den Zwang, unter dem Unternehmen stehen. Und es erklärt, warum der Kapitalismus seinen eigenen Regeln folgt, die eben nicht die Bedürfnisse der Menschen berücksichtigen.
So we can no longer save the world by playing by the rules. Because the rules have to be changed. Everything needs to change. And it has to start today.
Vorgespult. Die Filme der Woche.
2013 wurde der Roman Der Distelfink von Donat Tartt mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet. Ab morgen ist die Verfilmung des Buches in den Kinos. Ob es sich lohnt, diesen und die anderen Neustarts in dieser Woche anzusehen, das weiß Christian Berndt.
In Amsterdam träumte ich, ich hätte meine Mutter wieder gesehen.
Theo, gespielt von Ansel Elgort, ist auch als Erwachsener noch traumatisiert vom Tod seiner Mutter. Die amerikanische Verfilmung des preisgekrönten Romans Der Distelfink erzählt in wechselnden Zeitebenen. In seiner Erinnerung ist Theo wieder 13 Jahre alt und steht mit der Mutter im New Yorker Museum vor ihrem Lieblingsbild Der Distelfink. Als seine Mutter schon weitergegangen ist, passiert es. Eine Bombe explodiert. Als Theo aufwacht, liegt neben ihm ein Sterbender.
Hubert und Blackwell.
Der Mann sagt, Theo solle das im Staub liegende Distelfink-Gemälde zu einer bestimmten Adresse bringen. Wie in Trance gehorcht Theo und steckt das Bild ein. Dann erfährt er, dass seine Mutter tot ist. Für Theo beginnt ein wechselhaftes Leben, durch das ihn dieses Gemälde schicksalhaft begleiten wird. Er kommt zur wohlhabenden Familie eines Schulfreundes, aber dann holt ihn der mittellose Vater nach Las Vegas. Einziger Lichtblick ist die Freundschaft mit dem Ukrainer Boris. Als der Vater betrunken am Steuer ums Leben kommt, will Theo mit Boris weg.
Wir sollten das planen. Verrückt, heute Nacht abzuhauen.
Ich muss weg hier! Sie steckt mich in ein Heim, verstehst du das?
Regisseur John Crowley inszeniert Der Distelfink als Filmepos, das Theo, angelehnt an Dickens große Erwartungen, dramatische Lebensstationen durchlaufen lässt. Traf schon den Roman die Kritik, zu viele Motive bunt zu vermischen, gilt das hier erst recht. Der Film ist episch lang, trotzdem wirken Theos Lebensstationen durchgehechelt. Die Freundschaft zu Boris, ein intensiver Höhepunkt des Buches, bleibt im Film eine charmant erzählte, aber folgenlose Episode. Das ergibt ein Stationendrama, dessen hübsch bebilderte, aber uninspiriert aneinandergereihte Einzelteile nur die Simulation einer Entwicklungsgeschichte aller Dickens ergeben. An der Küste der Insel Lesbos liegen die Reste an Land gespülter Boote. Das Rote Kreuz zeigt der Küstenwache, worauf man bei geborgenen Leichen achten muss, um sie später identifizieren zu können. Denn tausende Flüchtlinge liegen namenlos auf provisorischen Friedhöfen. Es ist ein Schauplatz des Schreckens, den der österreichische Dokumentarfilm The Remains nach der Odyssee zeigt. Parallel dazu erzählt er die Geschichte einer Flüchtlingsfamilie in Wien, die 13 Familienangehörige auf der Flucht übers Meer verloren hat. In nahen, aber unaufdringlichen Aufnahmen schildert Regisseurin Nathalie Bogers ihre Trauerbewältigung und zeigt parallel Bilder, wie das riesige Depot im Meer gefundener Schwimmwesten, die in ihrer Nüchternheit schaudern lassen. Bemerkenswert subtil fügt der preisgekrönte Film das persönliche Familiendrama und die Leichensuche auf Lesbos zu einer aufrüttelnden Gesamterzählung über das Massensterben im Mittelmeer zusammen. Alexandre geht mit der Familie immer noch in die Kirche, aber Zweifel nagen an ihm. Kürzlich hatte ihm eine zufällige Begegnung nicht nur blitzartig ins Bewusstsein gerufen, was ihm als Kind bei den katholischen Pfadfindern von einem Betreuer angetan worden war. Er musste erfahren, dass der Priester immer noch tätig ist. Daraufhin schrieb Alexandre an die Diözese.
Fast 2 Jahre lang, zwischen meinem 9. und 12. Lebensjahr, wurde ich bei den Pfadfindern immer wieder missbraucht von Pater Preynat, der sich um uns Kinder kümmerte.
François Ozons neuer Film Gelobt sei Gott beruht auf einer wahren Geschichte. Weil die Kirche eine echte Aufarbeitung verweigert, erstattet Alexandre Anzeige. Nun melden sich weitere Opfer. Ein Verein wird gegründet, um die jahrelange Vertuschung des massenhaften Missbrauchs öffentlich zu machen. Ozon rekonstruiert akribisch den Weg der Aufarbeitung, der 2016 zum Prozess führte und der für die Opfer mit tiefsitzender Scham verbunden war.
Wenn sie reden, reden andere auch.
Was wäre denn auf meine Stirn tätowiert? Pädophilie-Opfer ständet er mein Leben lang.
Alexandres Söhne reagieren zunächst irritiert auf seine Initiative.
Warum machst du das alles, Papa?
Sollte euch so etwas passieren, wisst ihr jetzt, ihr könnt darüber sprechen.
Gerade mit seiner distanzierten Beschreibung macht der Film die schmerzhafte Aufarbeitung so fassbar. Ozon teilt die Erzählung in die Geschichten dreier Opfer aus verschiedenen Milieus und mit ganz unterschiedlichen Graden der Traumatisierung auf. Damit vermeidet er, das Thema zur Betroffenheitsgeschichte einer einzelnen Heldenfigur zu machen und ermöglicht einen differenzierten Blick. Auch die Opfer streiten über ihr Vorgehen, nicht wenige fühlen sich der Kirche weiter verbunden. Gelobt sei Gott, zeigt schonungslos, was es kostet, über erlittenen Missbrauch zu sprechen, aber macht überzeugend Mut, sich dem zu stellen.
Christian Berndt war das mit unserer Rubrik Vorgespult. A Space for Lost Time heißt das neue Album der schwedischen Sängerin Anna Ternheim, das letzte Woche neu erschienen ist. Für die Aufnahme der Platte ist Ternheim extra nach Los Angeles gereist und inwiefern diese Stadt die Musik auch beeinflusst hat, das hat sie uns gestern im Interview erzählt.
I think I expected more of a LA sunshiny feel in my music than what actually happened.
Ich hatte auf der Platte eigentlich ein sonniges LA Feeling erwartet. Das Ergebnis klang dann aber doch ganz anders. In erster Linie haben die Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die Musik beeinflusst. Durch ihre persönlichen Erfahrungen, ihre Meinungen und Ideen. Also ja, Orte spielen eine Rolle. Vielmehr aber noch die Leute, die du an diesen Orten triffst. Was LA angeht, war ich vor allem neugierig. Ich war noch nie dort, habe dort noch nie aufgenommen. So viele Musiker gehen nach LA, also wollte ich das auch mal ausprobieren und einfach wissen, wie es ist, wie es sich anfühlt. Und es war gut.
Das sagt Anna Ternheim über den Entstehungsprozess ihres neuen Albums. Sie war gestern bei uns zu Gast und wir hören jetzt einen Song daraus. Every Time We Fall. Every Time We Fall von Anna Ternheim war das. Und das war der Kompressor für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Azadeh Peshman. Tschüss.